da stehen total oft, wenn du da so mit dem Auto durch diese kleinen Alleenstraßen fährst und so, stehen total oft Stände am Straßenrand, wo die Leute ihre Pfifferlinge verkaufen.
Die haben
und
aber leider nicht die Form von einem Pfifferling, was natürlich mein Traum
leider
wäre.
Nicht. Das ist auch wirklich sehr wir improvisiert.
Das Umami-Town-Fable für Lebensmittelverkaufshäuschen in der Form des jeweiligen Lebensmittels.
Pfifferling wäre voll schön, weil da könnte man so einen Sonnenschirm richtig draus machen mit dem Hütchen oben und so. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, von dem ihr orange werdet, wenn ihr euch nur genug anstrengt. Dafür dann aber auch radioaktiv. Hi Jule.
Hi Anke.
Es gibt Pfifferlinge.
Es gibt kleine goldene, goldbraune Hutträger. Oh mein Gott, die kleinen süßen Pfiffis.
Die kleinen Lamellenbräute.
Ich bin nach wie vor total geflasht davon, dass wir sind ja offiziell in einer Sommerstaffel.
Ja.
Mhm. Und wir sprechen über Pfifferlinge und ich habe die irgendwie immer ewig eher so, weißt du, so der Herbst, so das Laub fällt, die ersten Kürbisse gucken schon um
es
die Ecke.
Es ist so Indian Summer.
Richtig, und dann kommt irgendwie so der Pfiffi, nee, der Pfifferling ist,
halt
ist jetzt am Start.
Ja,
Pfifferling ist nicht nur Spätsommer, sondern Sommersommer.
Und der Pfifferling, der ist so kostbar, weil der ein Wildpilz ist. Den kannst du nicht anbauen und nicht züchten. Deswegen gibt es den zum Beispiel nicht bei meinem Onkel aus der Zucht, sondern da musst du wirklich für in den Wald gehen und dir den da rauspflücken. Und der bevorzugt Fichten als Baumpartner, dieser Pfifferling. Buchen sind auch okay. Kiefern und Tannen auch, aber hauptsächlich, wenn man Pfifferlinge sucht, so ist das ja beim Pilzesammeln, dann sollte man erst die Fichte suchen und dann hoffen, dass sich dort ein kleines Bündel Pfifferlinge drunter vielleicht irgendwie verbirgt, so in Stammnähe. Ja, und Thema Orange, der Pfifferling, deswegen hat er halt auch seine schöne, ich würde sagen, eine goldene Farbe, gold leicht so ins auf Englisch heißt das Amber, so Bernsteinfarben fast schon oder Ember oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Pfifferling 1300 Mikrogramm Beta-Carotin und deswegen ist der einfach so golden. Eigentlich ist der Pfifferling, zumindest was der Farbstoff angeht, mit der Karotte auch nicht verwandt, aber das ist halt derselbe Farbstoff drin.
Breaking News, das wusste ich auch nicht, weil ich hatte den auch irgendwie so ein bisschen bräunlich, aber nein, wenn man genau hinguckt, das ist schon eher so gelb-orange.
Genau, also ich finde, wenn man auch einmal weiß, dass da Beta-Carotin drin ist, dann sieht man auch diese Orange-Färbung. Und Pfifferlinge sind teuer. Zwei Hände voll Pfifferlinge, die kosten auch mal gerne so 6 Euro oder sowas, wenn man die im guten Gemüseladen um die Ecke kauft. War aber nicht immer so. Und darüber schreibst du. Wir rühren in der Werbetrommel. In deinem großartigen
Werbung.
Buch. Genau. Eine kurze Eigenwerbung. Jule erklärt.
Mit einem guten Anlass.
Ja.
Ne, man ist kein Pfifferling wert. Man könnte sich ja fragen, woher kommt das? Und ich habe ja ganz zufällig dieses Jahr ein kleines Büchlein veröffentlicht über kulinarische Sprichwörter. Und da wird eben auch das Sprichwort oder die Redewendung geklärt, warum heißt es denn eigentlich kein Pfifferling wert sein? Und dahinter steckt, es ist wirklich ein Not-so-Fun-Fact, weil tatsächlich war der Pfifferling früher wirklich nichts wert, weil es ihn einfach überall gab. Also,
das finde ich, also so ein arme Leute essen dann quasi auch.
Genau, du bist einfach in den Wald reingelatscht, also wir sind im deutschsprachigen Raum unter anderem. Und da gab es den einfach an jeder Ecke. Und naja, das ist so ungefähr 500 Jahre her.
Mhm.
Und mittlerweile ist das ja wirklich ganz anders. In Deutschland steht der Pfifferling unter Naturschutz. In Österreich ist er sogar gefährdet. Also man darf nicht einfach in den Wald reinlaufen mit einem Wäschekorb und sich denn die Pfifferlinge überall abzupfen und mit nach Hause nehmen.
Mhm.
Und das ist für meine Begriffe so ein schönes Beispiel dafür, dass Redewendungen halt nicht nur Dad-Jokes sind, sondern sie sind einfach ein ganz wichtiger Teil von Sprache. Ich finde, sie gehören auch immer irgendwie zu einer ja so ein bisschen auch zu einer sprachlichen oder zu einer kulturellen Identität zumindest. Und bei dem hier kann man halt tatsächlich sogar, man kann den Klimawandel an diesem Sprichwort, an dieser Redewendung ablesen, weil mittlerweile sind die deutschen Wälder zu trocken.
Hm.
Und wie gesagt, der Pfifferling ist, er ist gefährdet, er steht unter Naturschutz. Man kann ihn nicht züchten, er ist eine Delikatesse, er ist mittlerweile super, super teuer, aber das Sprichwort ist eben geblieben. Es gibt noch so ein paar Stimmchen, die sagen, dass der Ursprung möglicherweise auch im Schwabenländle liegt, weil dort wurde früher, vielleicht heute auch noch, dass die 5-Pfennig-Münze, wenn wir uns an die noch erinnern, die war auch das Pfifferle oder das Pfimperle.
Ah.
Und dass das da möglicherweise herkommt, aber das sind auch so ein bisschen Spekulationen.
Okay.
Es gibt mehr Stimmen, die sagen, dass das eigentlich wirklich am Pfifferling liegt. Den gab es früher überall. Menschen sind einfach in den Wald gelaufen, haben sich einen Pfifferling gepflückt und sich ein Abendessen gemacht. Und einfach aufgrund des Klimawandels, weil unsere Wälder mittlerweile zu trocken sind, geht das nicht mehr. Und der Pfifferling ist eine Delikatesse geworden.
Und mehr kulinarische Sprichwörter könnt ihr euch anschauen mit Illustrationen in Jules Buch. Ich will immer sagen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das stimmt,
das will
aber
ich
ganz
auch sagen.
Das heißt, hier geht es um die Wurst.
Hier geht es um die Wurst, ganz genau, ist bei Dumont erschienen. Und Nikolaus Heidelbach hat die Illustrationen gemacht. Und da sind noch jede Menge weitere kulinarische Sprichwörter drin, mit denen wir euch jetzt aber auch nicht länger beschäftigen wollen. Sondern
aber vielleicht später nochmal, immer wenn es anbietet.
Ja, wir hätten bei den Kirschen hätten wir auch was sagen können. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, haben wir vielleicht, weiß ich gar nicht mehr. Naja, jedenfalls, wir kehren zurück zum Pfifferling, also offiziell Umami Town, Werbung Ende.
Und gucken mal auf diese Pfifferlingskarten, die es in vielen Restaurants jetzt um diese Jahreszeit gibt. Ab Ostern gibt es die Spargelkarte.
Ja, genau.
Und ab Mitte Sommerferien gibt es die Pfifferlingkarte.
Ich glaube, da gibt es viele Überschneidungen. Ich denke natürlich sofort an so ein Schnitzel, wenn du halt in so einem gut bürgerlichen Brauhaus sitzt und dann ist da halt über Ostern oder um die Wochen um Ostern herum ist da natürlich das Spargelschnitzel mit Kartoffelchen und das ist jetzt das Pfifferlingsschnitzel, was ich mir aber auch subito pronto bestellen würde. Ich denke noch an so fantastische Dinge wie, ja, dann kommt auch eine Pfifferlingsrahmsuppe auf die Karte.
Auf jeden Fall kommt eine Pfifferlingsrahmsuppe.
Und die würde ich auch bestellen. Wenn die selbst gemacht ist, nehme ich die jederzeit.
Es gibt auch oft so Salate.
Ja, genau.
Wenn man mal was Leichtes möchte.
Wo dann so mal mit Speck, mal ohne Speck.
Ja.
Werden so ein paar gebratene Pfiffis obendrauf geschüttet.
Auf jeden Fall. Wir sind da auch im Flammkuchenbereich unterwegs, finde ich.
Ganz fantastisch. Ich frage mich da ganz kurz, legst du die Pfiffis vorm Backen mit auf den Flammkuchen und backst die da, also garst die quasi im Backofen oder schmeißt du deinen Flammkuchen auch mit Speck zum Beispiel in den Ofen? Das funktioniert sehr gut, dass der, weil der Speck braucht ja bei großer Hitze auch nicht besonders lange. Oder und machst dann quasi anschließend gebratene Pfiffis obendrauf.
Ich glaube, dass an sich beides funktioniert.
Glaube ich auch.
Mhm. Ich glaube, dass man sich halt einfach, wenn die Größe stimmt, einen Arbeitsschritt spart. Ich meine, Champignons sind ja auf Pizzen auch eigentlich, kommen die ja auch roh drauf, wenn
ja,
das nicht so die unsägliche Dose ist oder Glas.
Ich finde ja, dass dann, also ich bin auch ab und zu, wirklich alle Jubeljahr bin ich mal Pizza-Fungi-Fan, aber ich finde, dass Champignons auf einer Pizza immer ein bisschen weirde Konsistenz kriegen.
Ich bin full on Team Fungi. Bei mir gibt es sehr häufig eine Pilze-Zwiebeln-Pizza.
Nice. Was sagst du zu dieser Konsistenzsituation? Weil es ist was anderes, als wenn du den brätst.
Ja,
es geht ja einfach auch um Fett und Röstaromen.
Der Fall. Ich finde das, also das ist halt so seine eigene Konsistenz.
Ja.
Also weil diese Röstung beim Braten, die entsteht ja dann auch durch die Zugabe von Fett.
Ja.
Und die hat man dann natürlich auf einer Pizza nicht. Beim Pfifferling, glaube ich, funktioniert das, weil der ist irgendwie nicht so trocken. Deswegen sind die ja dann auch manchmal in der, wenn man die dann kauft und man Pech hat, dann sind die schon so ein bisschen, haben so eine feuchte Oberfläche und so.
Mm-hmm.
Also irgendwie, irgendwas funktioniert da anders. Also ich bin mir relativ sicher, ich habe auf jeden Fall auch schon mal Pfifferling-Flammkuchen und Pfifferling-Pizza gemacht. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die, glaube ich, da einfach drauf geschmissen habe.
Ja, ich glaube, da geht es auch wirklich einfach um diese magische, auch mal wieder eine Dreifaltigkeit aus der Pfifferling, schon auch Speck, und dann eben irgendwas Knuspriges, Teigiges, Crunchiges. So, aber ich finde, wir können keine Pfifferlingsfolge machen, ohne über Allercreme zu sprechen.
Oh,
wir müssen über
Pfifferlingsrahmen sprechen. Es wäre mein nächstes gewesen, dass ich unbedingt mit dir über Pfifferlinge in Sahne
sprechen möchte. Und zwar auf Pasta mit schönen langen Bandnudeln, Tagliatelle, nehme ich sofort, kann ich auch, glaube ich, viermal am Tag futtern. Ich würde mir das aber auch ganz locker flockig mal über so ein paar Knödel drüber schütten.
Auf jeden Fall über Knödel schütten.
Ich schütte mir das über einen Spinatknödel, über einen Semmelknödel, über einen Kaspressknödel.
Über einen Laugenknödel schütte ich mir das auch sowas von, schütte ich mir das drüber.
Da haben wir möglicherweise ein sehr, sehr gutes Rezept in unserer Weihnachtsknödelfolge. Und wir haben da Pilzrahmen dazu gemacht und da jetzt Pfiffi-Rahmen dazu.
Ja, geil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Pfifferlingsrahmen. Und ich finde, das Einzige, worauf man achten muss, ist wirklich, dass wenn man die Sahne dazu gibt, das eigentlich nur noch einmal aufkocht, heiß wird, weil sonst das gerinnt. Also dann teilt sich so das Fett von den, wie sagt man das, von den festen Bestandteilen in der Sahne.
Mm.
So, wenn man das dann nochmal zu sehr einkocht, dann ist da manchmal so eine Fettschicht und dann ist das irgendwie, das finde ich nicht so geil. Ich würde das jetzt nicht so 20 Minuten kochen lassen.
Ja,
oder
beziehungsweise ich mag es dann nicht so, wenn sich der Pfifferling halt so mit der Sahne so vollsaugt, sondern ich bin irgendwie auch so bei dieser Champignon-Rahmensituation, haben wir ja gesagt, Pfanne wirklich heiß werden lassen und auch nicht mit wenig Öl arbeiten, sondern da muss schon ein bisschen was dran.
Ja, nicht frittieren.
Nee, aber halt eben auch nicht eine Messerspitze. So ein bisschen. Kontakthitze. Und dann möglicherweise, also weil dann kann man ja noch Zwiebelchen dazugeben, wer möchte, macht Knoblauch dazu. Mhm.
Und aber auch dann nicht, also getrennt voneinander dann auch, ne? Zwiebeln rein, Zwiebeln raus. Und dann Pilze, sonst, weil die Pilze ja eigentlich mehr Hitze brauchen als die Zwiebeln auch.
Ja, ich hätte halt, also die Pilze sind quasi. Ah, so meinst du. Ja, vielleicht ist es wirklich gar kein ganz schlechter Plan, Pilz, also wenn man es wirklich so richtig aufwendig in Anführungsstrichen machen möchte, Pilze anbraten, Pilze raus, Zwiebelchen rein, Knoblauch rein und dann kann man halt eben auch mit so geilen Sachen ablöschen, wie mit einem Madeira zum Beispiel oder mit einem Sherry, das mal kurz ein bisschen runterkochen lassen, dass es so ein bisschen dicker in der Pfanne wird, also viel Flüssigkeit verdampft, dann die Sahne da rein.
Und dann die Pilze nochmal reinschmeißen.
Und das kann man dann auch wirklich, also die Sahne an sich, die trennt sich nicht, weil die kannst du einkochen auf die gewünschte Konsistenz. Okay. Mir hilft da auch immer, also wenn es um Pasta geht, ich schmeiß dann total gerne da auch noch ein Löffelchen von der Magic Water rein.
Ja, auf jeden
Fall. Weil die Stärke
Fall.
Da drin natürlich für eine kleine Bindung sorgt. Und dann da halt quasi kurz vorm Servieren die Pfiffis rein und jede Menge Schnittlauch und dann gib ihm die Nudeln, dass sich das alles richtig schön vollsaugt.
Ich finde, Speck muss man nicht.
Ja, genau. Absolut. Also Speck oder Guanciale ist mega lecker dazu. Das passt richtig gut, aber man kann es auch weglassen und man vermisst nichts. Was man auf keinen Fall, weil damit kann man ja auch arbeiten, Leute machen ja auch gerne ihr Rahmsüßchen mit einer Creme Fraiche, weil es ein bisschen mehr Säure hat. Die Sahne ist ja schon relativ süß.
Ja.
Creme Fraiche nicht nochmal aufkochen.
Nee, ich finde, wenn man es auch ein bisschen saurer haben möchte, ich finde auch, dass ein bisschen Zitronenschale auch durchaus voll okay ist.
Ja.
Ich mag sehr gerne die Kombination Pfifferling mit Thymian.
Finde ich auch richtig
gut. Ich finde, dass die sich sehr, sehr gut vertragen.
Ich finde, dass der Pfifferling auch gerade mit seiner relativ süßen, rahmigen Soße, ich finde, da bietet sich auch wirklich sehr einfach so ein grüner Blattsalat mit einem schönen sauren Dressing an.
Ja. Voll.
Und wo man dann so auf den letzten Metern so noch so ein Löffelchen von diesem Dressing mit in seine Nudeln gibt, weißt du, dass du noch einmal echt so eine kleine Essigspitze bekommst, das finde ich auch ganz geil. Mhm.
Ich finde Pfifferlinge und Kartoffeln auch geil. Also ich finde so ein Kartoffelgratin, da würde ich dann, glaube ich, nicht die Pfifferlinge, ich weiß nicht, ob ich die da mitbacken würde. Ich würde sie, glaube ich, eher so daneben legen oder so. Ich weiß es nicht so richtig.
Ich glaube, ich würde sie auch nicht mitbacken, weil dann saugen die sich auch wieder voll mit allem. Und ich meine, Kartoffelgratin an sich ist ja schon irgendwie eine geile Sache.
Ja.
Und da vielleicht so ein paar Pfiffis drüber dazu.
Ja, oder daneben oder irgendwie sowas.
Aber Kartoffel-Pfifferling geht auf jeden Fall klar.
Ja.
Da mag ich auch total gerne mal wieder eine kleine Prise Muskat, weil ich finde, das geht sowohl
auf
zum Pfiffi als auch zur Kartoffel natürlich. Aber da sprechen wir aber ein bisschen später im Laufe der Hausaufgabe des heutigen, der heutigen Folge noch drüber, dass der Pfifferling auch sehr gut ohne Rahm funktioniert. Und dann gehen wir eher in so eine leicht tomatige Richtung.
Du hast eben schon Pfifferling-Rahmsuppe erwähnt, ne? Eine ganz absurde Erinnerung von mir ist, dass mit den Tütengerichten plötzlich auch die Pfifferling-Rahmsuppe aus der Tüte auftauchte. So diese, ja.
Ich höre das Rascheln der Tüte mal wieder. Na klar, dieses, wenn man die so schüttelt, ja. Ja, war irgendwie so ein Ding. Wurde das wirklich nur mit heißem Wasser aufgekocht? Musste man das noch köcheln lassen?
Wahrscheinlich stand ich da. Nee, ich glaube, das wird wirklich nur aufgekocht, weil die, da ist ja dann auch die Pilze, die da drin sind, das ist ja sehr schnell wieder rehydriert.
Und wahrscheinlich muss die Stärke dann so ein bisschen andicken, dass man irgendwie eine Konsistenz
an die Suppe kriegt. Ja, das kocht halt einmal auf und dann, ich meine, wahrscheinlich steht dann da sowas drauf, wie können sie auch noch mit Sahne verfeinern oder sowas. Und wir müssen auf jeden Fall gleich, ich wollte über Anbaugebiete, wollte ich schon sagen, aber der Pfifferling hat ja kein Anbaugebiet in dem Sinne, sondern
Regionen, in denen Regionen, er wächst,
sowas? Wachsregionen, ja, so wo der halt so wächst. Ich erinnere mich daran, ich war schon zweimal in der Masurischen Seenplatte. Das ist so im Nordosten von Polen. Das grenzt auch teilweise schon an Belarus. Und da stehen total oft, wenn du da so mit dem Auto durch diese kleinen Alleenstraßen fährst und so, stehen total oft Stände am Straßenrand, wo die Leute ihre Pfifferlinge verkaufen. Also, ne, wieso eben, dann stehen da manchmal so Äpfelchenstände und so. Und da gibt es dann eben auch in der entsprechenden Saison, ich war, glaube ich, beide Male so im August da, dann diese Pfifferlingshäuschen quasi, beziehungsweise diese Stände.
Die haben und aber leider nicht die Form von einem Pfifferling, was natürlich mein Traum
leider
wäre.
Nicht. Das ist auch wirklich sehr improvisiert.
Das Umami-Town-Fable für Lebensmittelverkaufshäuschen in der Form des jeweiligen Lebensmittels.
Pfifferling wäre voll schön, weil da könnte man so einen Sonnenschirm richtig draus machen mit dem Hütchen oben und so. Oh, ja. Aber da ist es dann auch jedes Mal so gewesen, dass wenn ich dort war, ich dann irgendwann so dachte so, beim nächsten halten wir an und dann holen wir uns, obwohl wir gerade eigentlich campen sind, machen wir uns heute Abend so richtig posch auf dem Gaskocher, so eine geile Pilzpfanne und so. Und das ist, also dort ist es natürlich, also zum einen, weil viele Pfifferlinge auch aus Polen kommen und weil einfach in Polen die Lebenshaltungskosten geringer sind, ist es dort halt auch noch nicht so ganz obszön, einfach so ein kleines Kistchen sich dann gegebenenfalls auch mal mitzunehmen. Die haben auch dann oft auch selbstgesammelte Heidelbeeren und so. Ich habe ja sowieso so ein Herz für sowas und das ist.
Aber also mein Herz läuft da auch über. Ich erinnere mich auch, es waren keine Pfifferlinge. Ich erinnere mich aber auch an eine, es war eine wunderschöne Szene. Ich denke, es war Sizilien, aber nein, es war viel weiter oben. Es war in der Nähe vom Gardasee und da habe ich halt irgendwie Urlaub gemacht, Reise gemacht und kurfte da eben auch irgendwie mit dem Autochen durch die Gegend. Und auf einmal stand an einem, an so einem Kreisverkehr mitten in einem Dorf mit irgendwie 5 Ausfahrten, also war richtig was los an diesem Kreisverkehr und da stand halt mitten drauf, stand so ein alter verbeulter Fiat 500, hatte hinten nur den Kofferraum aufgemacht und hatte halt körbeweise Steinpilze da drin. Und es war richtig geile. Und daneben stand halt einfach irgendwie so ein älterer Herr, braun gebrannt, hat irgendwie eine Filterlose nach der nächsten gepafft und hatte halt irgendwie so. Ich glaube, er hatte noch nicht mal ein gemaltes Pappschild, wo drauf stand, weil halt allen Beteiligten klar war, der Typ verkauft da gerade frische Steinpilze.
Offensichtlich Steinpilze.
Und ich
hatte
eigentlich auch sofort den Impuls, irgendwie Vollbremsung und dem Mann bitte einfach eine Kiste Steinpilze abkaufen und habe mir irgendwie instant gewünscht, dass mir das vielleicht auch irgendwie mal im Raum Köln passiert. Dass du fährst nichts ahnt irgendwie durch die Gegend und auf einmal steht da ein verbeulter Fiat und verkauft aus dem Kofferraum Steinpilze oder Pfiffis. Fände ich gut, wäre ein Traum.
Ja, das ist dann halt in den Regionen, wo die Sachen dann, ne, bei uns ist dann eben Spargel und Erdbeeren in den Niederlanden, je nach Region hast du dann deine Tulpenstände und sowas und ja, Italien, die bestimmten Regionen Steinpilze und sobald du dann so in Osteuropa mehr oder weniger bist, bist du dann in Pfifferlingland.
Pippi Country.
Und tatsächlich, just bevor wir hier diese Aufnahme gestartet haben, habe ich doch zufällig eine Freundin getroffen.
Grüße gehen raus.
Liebe Grüße, Franziska. Habe ihr freudestrahlend erzählt, dass wir jetzt wohl gleich mal den Pfifferling aufnehmen werden. Und hat sie gesagt, hier, weil sie kommt aus Brandenburg und dort gibt es viele Fichten und deswegen gibt es auch verhältnismäßig viele Pfifferlinge. Und sie hat erzählt, dass dort Pfifferlinge mit Rührei gegessen werden. Und da habe ich mir wohl nur gedacht, also ein Tag, der mit einem Pfifferling-Rührei startet, den möchte ich sehr gerne, möchte ich den mehrfach erleben.
Das ist ein richtig guter Tag. Wenn der Tag mit einem Pfifferlings-Rührei anfängt, finde ich mega gut. Und es ist natürlich möglicherweise eine Spitzenüberleitung zu dem, was wir hier heute vorhaben. Wir machen ein Omelett.
Ja.
Wir machen ein Pfifferlings-Omelett.
Wenn es schief geht, sagen wir Pfifferling mit Rührei.
Genau. Wenn es schief geht,
aber halt eigentlich
das berühmte Brandenburger Pfifferlings-Rührei, wenn es nichts wird, ganz genau. Aber nee, wir wagen uns tatsächlich an das Omelett. Ich musste sofort auch mal wieder an so eine Geschichte aus im Südosten Frankreichs, glaube ich, denken. Moment mal, nee, Südwesten Frankreichs, wo ich in einem, es war so ein Weinanbaugebiet und da ist man einfach in so eine Brasserie mittags gegangen und man war quasi die, also fast keine Touris und diese komplette Brasserie war voll mit, ja, einfach mit Arbeitern und Arbeiterinnen in Gummistiefeln und Blaumännern und alle hatten irgendwie Farbkleckse und irgendwie Betonreste an sich oder sowas und sie saßen halt zur Mittagszeit, dann gibt es ja immer diesen Plat du jour, mit einer, meistens irgendwie eine kleine Salatvorspeise, ein
Hauptgang. Also Plat du jour heißt einfach Tagesgericht.
Genau, und es ist meistens zum Mittag halt so ein kleines Dreigang, da ist noch ein Dessert dabei und selbstverständlich hatten die meisten Herrschaften eine kleine Karaffe Rosé und eine große Karaffe Wasser auf dem Tisch stehen und das Plat du jour war an dem Tag ein, es war kein Pfifferlingsomelett, es war ein Steinpilzomelett und ich dachte mir, ja mein Gott, was soll Mittagessen?
Ob da aus dem Fiat jetzt Steinpilze oder Pfifferlinge verkauft werden, ob da jetzt irgendwie Steinpilze oder Pfifferlinge daneben liegen. Ich esse beides. Gib mir 5 von jedem.
Also ich war so ein bisschen, ich war ehrlich gesagt so ein ganz kleines bisschen underwhelmed. Mhm, genau, bis diese, wir waren zu 5 oder zu 6. Und dann kam diese wunderschöne, riesige Platte an den Tisch, wo einfach ein riesiges Omelett aus, ich weiß es nicht, 12 Eier oder so, es war ein richtiger Oschi, wirklich so goldgelb, prall gefüllt mit Steinpilzen, ordentlich Schnittlauch drauf. Und man hat einfach das Ding mitten auf den Tisch gestellt. Daneben so eine Retro-Keramik-Salatschüssel, wo halt echt so ein bisschen sauer angemachter Kopfsalat drin war. Und ich glaube, ich werde diesen Geschmack von diesem Omelett nie vergessen, weil das war so unfassbar geil.
Wahrscheinlich auch wieder so ein typisches Beispiel für die perfekte Situation, mit der man dann gar nicht rechnet. Wo man auch, was vielleicht auch nie wieder so gut schmecken kann, weil nie wieder der Moment so perfekt sein wird. So dieses Random, man geht da zufällig vorbei, dann sitzen da diese Handwerker rum und man denkt nur so, wie gut kann es denn sein?
Ja.
Manchmal gibt es solche Momente, wo man so denkt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Verklärung mit dabei, aber wo man so denkt, es war so ein perfektes Essen und das wird so ein Einmal-Ding bleiben, was aber auch dann irgendwie okay ist.
Und ich fand einfach diese Beobachtung so geil, dass quasi, das ist einfach dann so ein, also in Italien habe ich sowas auch schon ein paar Mal erlebt, dass es da dann quasi so eine Art ungeschriebenes Gesetz ist. Du gehst mittags essen, also deswegen ist das Essen auch nicht so wahnsinnig teuer. Dafür kommen die aber halt auch jeden Mittag. Und es wird halt nicht irgendwie mit 6 Mann kreuz und quer à la carte bestellt, sondern die sitzen dann halt zu 6, haben ein enges Zeitfenster von halt maximal 45 Minuten, maximal eine Stunde.
Inklusive dann muss auch Jalla gemacht werden, ne?
Und dann gibt es halt einfach das Tagesgericht für alle. Rubbel die Katz, steht das Ding auf dem Tisch. Alle fahren sich da halt ein Steinpilz-Omelett zu Mittag rein, kriegen anschließend irgendwie noch so ein Fromage Blanc mit irgendwie einem Bärenspiegel. Und dann gehen sie alle freudestrahlend wieder aus der Mittagspause raus. Und dann kann der Laden eben auch schön bis abends um 19 Uhr quasi zumachen.
Ja.
Und dann geht's abends irgendwie in die nächste Runde.
Ich finde, Omelett ist auch wirklich zum einen ein sehr gutes Frühstück. Ich finde, das ist aber auch wirklich ein gutes Mittagessen, weil da ist von Haus aus viel Protein drin.
Ja.
Das hält dich irgendwie gut satt. Das pockt dich aber nicht so voll, sodass du danach potenziell auch noch mal ins Geschäft an den Schreibtisch oder auf den Bau kannst, je nachdem. Und ich möchte das jetzt wahnsinnig gerne mit dir zubereiten, Jule.
Wir machen jetzt quasi die Umami-Town-Variante mit Pfifferlingen.
Anke, du machst dich da direkt schon mal an die Pfifferlinge, weil selbstverständlich müssen die geputzt werden. sagen wir mal so.
Die sehen schon sehr gut aus.
Also ne? Mir wurde gesagt, die sind schon vorgeputzt, was so ein bisschen, die sind jetzt nicht ganz voll Erde, aber ja.
Also ich habe kein Pinselchen, ich habe hier so einen dickeren Backpinsel, den könnte man im Zweifel auch nehmen.
Ja.
Aber ich finde ja auch, dass ein sehr wichtiges und gutes Instrument wie das klitzekleine Messerchen ist. Wir machen ein Omelette. Das heißt, ich verklepper jetzt gleich Eier mit ein bisschen Salz. Ich mache keinen Pfeffer dran. Ich mache vielleicht eine mini kleine Prise Muskat dran. Und dann braten wir parallel unsere sehr, sehr hübschen Pfifferlinge mit ein bisschen Schalotte und ein bisschen Schnittlauch, wenn du möchtest.
Ja.
Und dann würde ich sagen, machen wir so ein paar Pfiffis machen wir in das Omelette rein und so ein paar machen wir oben drauf.
Mhm.
Sounds like plan.
Wir haben wirklich gekocht. Sagen wir, du hast gekocht. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Du hast gekocht.
Du hast die Pfifferlinge geputzt wie eine Eins. Einer schöner als der andere.
Es gab wirklich Momente, wo wir gesagt haben, oh mein Gott und A und O.
Ich habe mir einen Ast gerührt, was in dieser Pfanne für aufregende Dinge passiert
sind.
Butter
ist sehr langsam geschmolzen. Wir waren extrem geduldig. Das einzige Problem ist, dass die Aufnahme ist einfach, die Aufnahme ist einfach kurz ausgegangen. Deswegen... Wir wissen, dass es passiert ist, ihr jetzt hiermit auch.
Wir haben auch Beweisvideos. Ja. Wir haben Videos und wir haben auch Fotos gemacht. Und ihr müsst uns das jetzt glauben. Und auf uns wartet jetzt ein wirklich sehr hübsches Pfifferlingsomelett.
Es ist sehr hübsch geworden.
Es ist mir wirklich eben schwer gefallen, nicht sofort einen Pfifferling zu naschen. Ich habe noch gar nichts von diesem Gericht probiert. Ganz lecker. Cremig. Salzig.
Der Schnittlauch darin genau richtig, also so eine ganz leichte Zwiebeligkeit.
Diese Erdigkeit von den Pfifferlingen.
Dann aber halt dieses außen ja irgendwie doch relativ feste Omelette, aber dann in der Mitte richtig schön cremig, weich.
Es ist nichts für Leute, die nur ganz hart durchgekochte Eier essen, auf gar keinen Fall. Die müssten das in Form von einem...
Die machen Rührei.
Ja, sehr trocken gebratenes Rührei.
Die machen Rührei.
Die machen das große... Berühmte, bekannte Brandenburger Rührei. Ist ja vollkommen in Ordnung, aber wir sprechen ja auch gleich. Ich finde, wir müssen das jetzt hier erstmal aufessen.
Erstmal kurz aufessen und dann nochmal über Omelette sprechen.
Und dann sprechen wir gleich nämlich nochmal über das Omelette. Auch gerade so im Hinblick auf die Schlotzigkeit.
Und auf die Popkultur.
Mensch, Anke, das war ein Leckerchen.
Das war ein richtiges Leckerchen. Kurz war ich ein bisschen traurig, dass wir vernünftig waren und gesagt haben, es ist jetzt eben nur der Snack. Ich hätte es auch komplett alleine gegessen, sage ich dir, wie es ist.
Ja, ich habe uns jetzt für eben unseren Snack. Zu zweit habe ich uns drei Eier verkleppert. Ich würde sagen, wenn jemand das wirklich als Hauptgang essen möchte, das ist eine Hauptganggröße.
Ja, finde ich eine sehr gute Hauptganggröße.
Da kommt ja immer darauf an, wie groß der Mensch ist und was er für körperliche Arbeit leistet. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch der ein oder andere Bauarbeiter sagt, fünf Eier. Aber ja, ich sag mal drei. Ich
sag aber mal drei. Irgendwann ab zu vielen Eiern kriegt man dann auch so die Egg.
Ja,
dass absolut. Man dann so denkt, so... Nee, vor allen Dingen, wenn das Tolle war ja jetzt wirklich, dass es von innen so cremig war. Und da weiß ich nicht, ob ich das auf einer Distanz von fünf Eiern zum Beispiel schaffen würde, diese Cremigkeit. Ich glaube, irgendwann denkt man dann so.
Nee, also ich finde ich find ehrlich gesagt drei Eier schon für einen Hauptgang nicht unbedingt wenig. Aber wenn es halt wirklich einfach der Hauptgang, wirklich die Main-Komponente, da sind keine Kartoffeln und nichts dabei, sondern das ist ein Omelette mit ein paar Pilzen.
Das ist ein Proteingericht.
Und vielleicht noch irgendwie ein Salätchen dabei.
Ja.
Dann kannst du da mittags, finde ich, schon drei Eier rechnen.
Und das Omelette, ne? Das sieht ja so unscheinbar aus.
Ist ein Frühstücksgericht, eine Eierspeise.
Kann man sich auch in sämtlichen Hotels, wo man sich Eierspeisen bestellen kann, kann man sich auch eigentlich immer ein Omelette bestellen. Aber wenn man dann mal hinter das Omelette guckt, dann wird da auch mal ganz schnell eine Wissenschaft draus. Ich habe eben schon gesagt, bei mir wird ein Omelette ganz anders gemacht als das, was du jetzt eben gemacht hast. Ich mache das eigentlich in die Pfanne und dann bewege ich das gar nicht.
Mhm. Du lässt es stocken und klappst das.
Ich lasse das stocken. Manchmal mache ich dann auch, wenn ich merke, das dauert mir zu lange, mache ich vielleicht mal kurz einen Deckel drauf, damit das dann von unten nicht zu heiß wird. Mhm. Damit das dann quasi, ja, gedämpft wird es dann ja nicht, aber irgendwie wird es schon gedämpft. Aber ich werde
es... Es ist auf keinen Fall ein Braten. Es ist viel kälter als ein Braten.
Ich werde es auf jeden Fall aber auch in Zukunft mal mit dem Rührvorgang ausprobieren, wie du es jetzt gemacht hast mit der Gummilutsche.
Das Omelette ist ja echt so ein, Das kommt so unprätentiös daher. Es ist eine Eierspeise, es ist ein Frühstücksgericht. Und das Omelett ist aber gerade in Kreisen von, sagen wir mal, Spitzengastronomie, Fine Dining, auch gerne in so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so Foodie-Kreisen, da gilt das Omelett eben auch als, ja, so ein bisschen als Visitenkarte, inwiefern jemand sein Handwerk beherrscht.
Mhm.
Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, wie gut ich das finde. Also ich finde es natürlich ganz großartig, einfach auch mal herauszuarbeiten. Kochen ist ein Handwerk und da gibt es viele verschiedene Abstufungen von Skillset, also wie sehr jemand wirklich sein Handwerk beherrscht, seine Fähigkeiten, das Wissen, wie man mit bestimmten Instrumenten und so weiter umgeht. Das gibt's halt in ganz vielen Abstufungen, aber ich bin halt eben auch, ich bin kein Freund davon, etwas so ein bisschen künstlich aufzublasen und da halt einfach so eine, mit so einer Selbstgefälligkeit, so dieses, oh, mein französisches Omelett. Also das mag ich einfach nicht. Und dann denke ich mir ganz häufig, ey, Digga, lass doch mal ein bisschen Luft raus, du machst da gerade ein Omelett, es ist okay. Aber wenn wir einfach mal dieses wirklich völlig wertfrei einfach mal uns kurz dieser Frage stellen, warum gilt das Omelett häufig als Visitenkarte, wie gut jemand ist? Naja, dann kann man sich halt mal so diese Grundpfeiler angucken. Es geht um das französische Omelett, ganz, ganz wichtig. Wir sind also in der französischen Kochkunst, weil wenn man zum Beispiel nach Thailand oder so schaut, mhm, da ist ein Omelett was ganz anderes und da gelten diese relativ strengen, bisschen pseudo-elitären Regeln für ein Omelett, die gelten da halt einfach nicht. Aber wir gucken uns jetzt vielleicht einmal ganz mini, mini kurz an.
Die strengen französischen Regeln.
Ja.
Präsentiert von Jule.
Also, pass auf. Ich habe mir meine Grundpfeiler notiert. Ein Omelett. Da sind so wenig Luftblasen drin, wie nur irgend möglich. Das heißt, es geht schon mit Schritt 1 los. Diese Eier unterschlagen, da kommt auch keine Milch rein oder keine Sahne, sondern das sind Eier. Da kommt eine Prise Salz dran. Man sieht auch nicht gerne die schwarzen Pünktchen vom Pfeffer, sondern das sind Eier mit möglichst wenig färbefreudigem Gewürz. Und das wird mit dem Schneebesen verkleppert, so dass es eine ganz sämige, glatte Masse ist. Aber wir arbeiten da keine Luft rein. Es wird nicht aufgeschlagen.
Mhm.
Grundpfeiler 2, Butter. Grundpfeiler 3, mehr Butter. Kommen wir zu Nummer 4. Ein Omelett wird nicht gebraten. Und das kann man eigentlich so ganz gut mit dieser Keine-Geräusche-Regel quasi regeln. Also sowohl, wenn
Also das du, zieht im Prinzip einfach nur an, ne?
Ja, es stockt. Also wir helfen ihm dabei, cremig zu stocken und eben auch diesen Skill da irgendwie halt diese Cremigkeit in dieses Ei reinzukriegen, das gehört auch dazu. Wir hören, wenn wir die Butter in der Pfanne zerlassen, hören wir kein Geräusch, das brutzelt nicht, das zizzelt nicht. Wenn wir das Ei, die Eimasse in die Pfanne geben, dann gibt's kein Zischen und kein Zizzeln, das heißt, die Pfanne ist zu heiß.
Und wenn die Pfanne wirklich gut beschichtet ist, dann muss man auch keine Angst davor haben, dass das Ei dann anbackt, ne?
Nee, das ist das A und O, die Pfanne muss eine richtig gute Beschichtung haben. Dementsprechend keine Bräunung. Es gibt nicht irgendwie, dass das auf einer Seite irgendwie schön eine leichte Röstung hat. Nee, dann gibt es natürlich so diese perfekte cremige Struktur, was wir gerade schon kurz besprochen haben. Beim klassischen französischen Omelett gibst du halt nicht einfach die Masse in die Pfanne, lässt die stocken, klappst die um, sondern wir haben da, glaube ich, mal in irgendeiner anderen, in einer Eierfolge drüber geredet. Ich habe mal den Versuch gestartet, ich habe zwei Rührei gegeneinander laufen lassen. Mhm. Das eine habe ich so ab und zu mal umgerührt. Völlig okay. Und das andere habe ich halt konstant mit dem Teigschaber gerührt, sodass halt die Stückchen, die ja dann anfangen zu stocken, sodass die immer kleiner und kleiner, okay, und kleiner und kleiner sind. Und das sorgt eben für diese Cremigkeit.
Okay.
So, und dann musst du halt beim Omelett halt genau diesen Sweet Spot finden, weil du willst ja.
Also irgendwann musst du es dann ja stocken lassen.
Genau, du musst es irgendwann stocken lassen, dass es halt unten eine ganz glatte Fläche hat, die eben auf der Pfanne liegt.
Ja.
Aber dass du halt eben nicht dicke Chunks dazwischen,
genau,
hast.
Genau, du willst keine Rühreistücke, nee, mit einer Omelett-Haut.
Genau. Und du willst aber eben auch keine Bräunung. Und deswegen ist das echt so ein Prozess von Rühren und ein bisschen schütteln, ab und zu so ein bisschen an der Pfanne hämmern, immer die Pfanne so genau im Auge behalten. Ab wann lassen wir es jetzt wirklich mal einen Moment 20 Sekunden auf der Pfanne, dass sich halt unten diese Fläche bilden kann. Und dann fangen wir an, das zu kippen, weil selbstverständlich gehört halt zu dieser Perfektion eben auch, da ist keine Falte, da ist kein Riss, du hast eine bestimmte Form, also wie oft das auch geklappt ist. Wie immer noch mehr Butter da reinklatschen. Ja, und das sind halt so diese, ja, das sind die Grundpfeiler des klassischen französischen Omelettes und weshalb da regelmäßig in bestimmten Kreisen immer so ein riesen Bohai-Geschiss drum gemacht wird. Wie gesagt, letztendlich, ey Leute, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, ich finde es ab und zu mal spannend, sich so einer Herausforderung zu stellen, so ja. Heute machen wir das mal in schön.
Ich finde, es ist auch kein verlorenes Frühstück, wenn dann eine kleine braune Stelle dann
absolut nicht ist. Und wie gesagt, wir können ja ansonsten immer noch sagen, wir machen halt Rührei. Und ich glaube nämlich, dieses klassische französische Omelett, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist in der Mitte schlotzig. Das ist nicht durchgegart, nee, das Tamago in Japan. Das ist nicht so ein komplett gestocktes Ei, nee, sondern das ist in der Mitte, da läuft dir richtig flüssiges, lauwarmes Ei entgegen.
Und das da ist haben jetzt, viele glaube ich, auch nichts für Schwangerschaft.
Nee.
Ich finde dieses cremige, leicht flüssige, das ist ja jetzt auch nicht roh, ne? Das ist ja schon warm.
Ja.
Ist auch was Rührei geil machen kann. Also, so, ich glaube, bei Rührei geht es vielen Leuten so, dass die eigentlich die Pfanne 2 Minuten vorher ausmachen könnten, als sie die ausmachen. Dass du das entweder nur kurz noch auf der Hitze stehen lässt, bis du das zu Ende gasst oder halt wirklich rausnimmst. Weil dann wird es halt geil und ist dann nicht trocken und wässert dir dann auch nicht so aus.
Ja.
Weil du dann eben, weil manchmal wässern ja Eiergerichte so aus.
Absolut.
Und das passiert, glaube ich, wenn die eigentlich zu trocken sind, dass die ihre eigene Feuchtigkeit nicht mehr halten können. Weißt du, was ich meine? Dann hat man so eine Art Schwamm kreiert und dann geht so die ganze Flüssigkeit raus. Und das ist ja jetzt eben, das stand ja wirklich auch kurz, gar nicht passiert. So. Und ich finde das ganz interessant, dass auf jeden Fall in 2 Serien, die ich geguckt habe, natürlich, machen wir uns nichts vor, ich habe The Bear geguckt.
Aber natürlich.
Und
das ist unsere Pflicht. Das ist Chronistenpflicht, das zu gucken.
In der 2. Staffel, da gibt es so einen Moment, wo Sydney, der Schwester von Carmi, ein Omelett macht. So, weil da ist so dieser Moment, sie ist irgendwie fertig, sie ist preggo, also sie ist schwanger und ist so, oh, ja, ach nee, passt. Und dann sagt Sydney, hey, ich kann dir echt gerne was zu essen machen. Dann sagt sie, boah, Omelette wäre geil. Und dann macht sie eben auch dieses französische Omelette, wo du dann natürlich auch so in so geilen Aufnahmen siehst, wie sie es in die Pfanne macht und hier und da. Und dann macht sie da so eine Wurst, Frischkäsecreme in die Mitte und klappt das dann so von beiden Seiten einmal zu, sodass das eine Omelettwurst ist. Dann kommt da nochmal Schnittlauch drauf und dann bröselt sie da nochmal Kartoffelchips drüber. Und das war auch so ein Moment, wo ein sehr prominent platziertes Omelett stattgefunden hat. Und jetzt gehen wir eine Kategorie weiter nach unten in, was man vielleicht auch nicht so gerne zugibt, dass man es geguckt hat. Emily in Paris.
Mm.
Eine der ersten Szenen in dieser Serie ist Gabriel, der Koch. Die kennen sich eigentlich noch nicht, aber er haut ihr ein Omelett in seine gusseiserne Pfanne und sie ist so, oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott, die Franzosen sind sie alle so. Finde ich ganz interessant, dass der das in der gusseisernen macht, muss es schon eine sehr gute gusseiserne sein, weil gusseiserne Pfannen haben eigentlich nicht die Eigenschaft, dass die so krass Antihaft-Eigenschaften haben, dass du da so easy ein Omelett drin machen
kannst. Ja, ich glaube, das ist dann vielleicht auch noch echt so ein zusätzlicher Skill, so dieses,
das ist eine
Pfanne und ich, wir sind BFF, ich habe die so dermaßen geseasoned, ich weiß ganz genau, wie die haftet, welche Temperatur ideal ist. Ja, das ist noch so ein Sternchen da drauf,
auf jeden Fall. Also auf dem Level bin ich mit meiner gusseisernen Pfanne wirklich gar nicht.
Nee, ich habe einfach eine andere, die das fantastisch macht.
Aber das finde ich ganz interessant, dass das eben auch in Serien so eingesetzt wird, wie so was sehr Ästhetisches, was irgendwie auch sehr sexy ist und so. Und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein und gibt auch safe noch viel mehr Beispiele. Schreibt gerne Omelettes an
Umamitown.de.
Oh, welcher Film war das denn? Ich erinnere mich an zwei Filme, wo SchauspielerInnen kochende Personen dargestellt haben. Und einmal war es Catherine Zeta-Jones, glaube ich. Die hat mal eine ambitionierte Köchin dargestellt. Und in irgendeinem anderen Film hat Bradley Cooper auch einen ambitionierten Sternekoch, der natürlich ausrastet, dargestellt. Und ich meine, dass in jedem dieser Filme immer so dieser persönliche Moment ist, wo jemand irgendwie so ganz tief traurig mit geschundener Seele in seiner Privatküche steht und sich dann da dieses perfekte Omelett zusammenschraubt, um halt eben auch irgendwie so auf so eine beiläufige Art zu zeigen, wie gut der in seinem Job ist, wie gut diese Person kochen kann. Und da wird so oft eben dieses klassisch französische Omelett rangezogen. Ja, oh mein Gott, ist auch hübsch.
Jetzt müssen wir aber mal wieder zu unserem eigentlichen, ich habe gerade kurz gedacht, dass wir eine Omelette-Folge machen. Aber
klingt so. Wir müssen zurück zum Pfifferling.
Kurz waren wir in einer Omelette-Folge, jetzt gehen wir wieder in die Pfifferling-Folge rein. Spitzengastro und Pfifferlinge ist schon auch ein Match, ne?
Ist ein absolutes Match. Ich habe das Gefühl, in der Spitzengastro müssen die immer, das müssen die kleinsten der kleinsten der
die
kleinsten.
Am besten wie so ein, müssen das sein. Wie so ein Daumennagel vielleicht maximal.
Ja, ungefähr so. Und naja, dann brauchst du halt auch genügend willenloses Personal, was die halt über Stunden
putzt. Was aus jeder Lamelle das letzte Staubkörnchen dir rausputzt, ne?
Absolut. Und also Pfifferlingszeit war auch echt immer so ein Ding, wo du so mit dem Auge, also als Azubi, so mit dem Auge immer Richtung Küchentür geschielt hast.
Weil wenn die Frau mit dem Wäschekorb kam, die das nicht hauptberuflich gemacht hat.
Es ist so oft passiert, dass du wolltest gerade so, also Teildienst ist ja sowieso das allerletzte Teildienst, bedeutet, du hast eine Frühschicht, kurz mal eine Mittagspause und kommst dann abends für einen Abendservice wieder. Und naja, in der Pfifferlingszeit, genauso wie in der Spargelzeit, wurde aus dem Teildienst sehr, sehr oft ein Durchdienst, weil halt just in dem Moment, wo du dachtest, ey geil, ich mache jetzt Mittag, just in dem Moment kam halt jemand mit einer Gemüsekiste um die Ecke und sagte, Pfifferlinge sind da und hat eben zwei Kisten Pfiffis mitten in der Küche geparkt und du wusstest, ja okay, also ich hole mir mal einen Stuhl und ein Messerchen und dann waschen wir mal Pfiffis.
Das ist wirklich schade.
Anke, wie? Ja, aber sie sind halt wahnsinnig lecker und wie gesagt, die müssen dann halt mini klein sein. Ich habe jetzt auch nichts dagegen, auch mal einen größeren Pfifferling zu essen. Anke, du hast ja gerade eben neben mir wunderschön diese Pfifferlinge geputzt.
So schön, wie ich es noch nie vorher gemacht habe und wahrscheinlich auch nie wieder machen werde. Mal gucken. Nee, vielleicht schon.
Wie machst du es sonst? Und beschreib doch einfach mal, was du gemacht hast.
Ich fand,
das sah sehr professionell aus.
Heute und sonst ohne Wasser.
Mhm.
Und ich gucke, dass ich erstmal alles grobe, was so mega offensichtlich dranhängt und nicht rangehört, mache ich weg und dann nehme ich einen Pinsel. Das kann wirklich so ein kleiner Backpinsel sein. Es kann auch wirklich ein feinerer Pinsel sein, weil du willst ja wirklich dann so in die Lamellen rein. Da mache ich halt den Dreck dann mit weg. Und dann gucke ich, wie die Stiele aussehen und kratze unten so ein bisschen die Stiele ab. Und manchmal haben die ja so feuchte Stellen, wo du merkst, so, die haben irgendwo mal draufgelegen oder sind angedatscht oder sowas. Sowas mache ich tatsächlich weg.
Ja.
Weil das irgendwie finde ich ein bisschen ungeil und wird dann auch nachher beim Braten irgendwie nicht so schön. Ja, das war's eigentlich.
Ja, also genauso mache ich es auch. Eben so mal mit dem Pinsel drüber, um halt echt so, keine Ahnung,
kurzer Gadget-Alarm an dieser Stelle. Ding-Dang, der Pilzpinsel.
Der Pilzpinsel. Und mini-kleines Spickmesserchen. Haben wir auch schon, haben wir bestimmt jetzt schon 4 Folgen gesagt.
Und ich finde, da muss man sich jetzt auch keinen Pilzpinsel kaufen, kann man sich auch einen Backpinsel kaufen. Ich würde nicht, ich habe das letztens irgendwo gesehen, da hat jemand so einen Silikonpinsel genommen. Das ist für mich ein bisschen zu grobes Werkzeug,
ja,
glaube ich.
Weil also da sind ja
und wirklich ist manchmal auch, ist das hat Sand auch zu wenig dran. Widerstand für so ein, da kannst du da nichts mit rauskehren.
Also du kommst halt gar nicht in die Lamellen rein und es bleibt ja auch irgendwie an diesem Silikonpinsel bleibt ja auch irgendwie nichts richtig haften. Nee,
also da bin ich
ich habe sowieso gerne halt so einen Haarpinsel
genau.
Und ich habe einen so einen normalen kleinen Backpinsel, der auch schon mal an der Ecke ein bisschen weggeschmort ist. Und dann gibt es noch die etwas breitere Version. Und damit, finde ich, kannst du super halt so Sand, Erde, Tannennadeln, so das grobe Zeug runter und dann eben irgendwie mit einem kleinen Messer noch hinten dran. In der Gastro wurde halt immer das Stielchen so ganz sorgfältig abgeschält.
Ja.
Du hast wirklich jeden Pilz noch so klein in die Hand genommen und hast dann halt dieses Stielchen abgeschält. Ich finde, es muss.
Ich finde, da kann man auch ein bisschen nach Auge gehen. Ich finde, wenn die unten so ein bisschen dirty sind, dann macht man es halt weg. Und wenn nicht, dann okay. Und voll oft schneide ich die dann auch nicht, wenn die ein bisschen größer sind, sondern ziehe die so auseinander einfach mit den Fingern. Genau.
Wie so ein Austausch.
Also manchmal brechen die dann ja auch von selber so ein bisschen.
Ja.
Und ich finde, die müssen jetzt auch nicht so wahnsinnig klein sein.
Ich muss sagen, dass ich mit dieser Pilze-Wasch-Situation, ich verstehe es irgendwie nie so ganz.
Es gibt ja wirklich angeblich so dieses Mehl ins
Der
Wasser.
Der Trick mit dem Mehl, genau.
Dass man das irgendwie, dass das dann wie so ein Peeling für die Pilze ist.
Ja, also das soll so funktionieren. Auch wie immer sollte jemand sich dafür entscheiden, doch Pilze mit Wasser zu waschen.
Viel Spaß damit.
Mach dein Waschbecken voll. Also auf keinen Fall dieses, was wir bei der Erdbeere auch gesagt haben, dass halt das Wasser aus dem Hahn auf deine Pilze splattert, weil ne, dann die sind einfach fragil. Mach's einfach nicht. Und dann ist es irgendwie dieser Trick, dass man Mehl in dieses Wasser haut, weil das Mehl bindet angeblich die Trübstoffe. Und dann schwimmt quasi oben das Mehl mit der Erde und den Tannennadeln und vielleicht ab und zu noch ein Käferchen. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, also weil dann fischst du halt unten deine Pilze raus. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass also erstens ein nasser Pilz ist kein guter Pilz.
Nee, und um den trocken zu kriegen, brauchst du entweder total viel Zeit oder du musst den auch wieder anfassen mit Küchenkrepp und dann kriegt er auch wieder dötschige Stellen.
Und dann hat er halt doch noch irgendwie so ein bisschen was von diesem Mehl dran. Also irgendwie... Nee, also bei mir hat es nie so richtig gut funktioniert. Ich fand, das war immer eher so Verschwendung von dem Mehl und überhaupt, also es hat irgendwie bei mir nie so richtig gut geklappt und ich habe irgendwie so dieses, halt den Pilz so trocken, wie du nur kannst.
Ja, voll. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich wirke in diesem Podcast wie so die Angstmacherin im Lebensmittelbereich.
Du bist Verbraucherschutz, Anke. Das ist wichtig.
Sehr, sehr wichtig. Es ist witzigerweise was in meinem normalen Leben eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich finde, wenn man dann so zu Themen recherchiert, dann sieht man plötzlich so Warnungen zu ungefähr jedem Lebensmittel, was man sich reinstellen kann, was ich irgendwie so ein bisschen cray-cray finde. Und schon ist es so, dass ich das ein oder andere Mal gehört habe, Wildpilze war da nicht was mit Radioaktivität.
Ja, auf jeden Fall.
So. Und tatsächlich war da mit Wildpilzen und Radioaktivität was, nämlich der Unfall im Atomkraftwerk in Tschernobyl 1986. Also es ist wirklich fast 40 Jahre her, im Norden der Ukraine an der Grenze zu Belarus. Und tatsächlich ist es auch so, dass, wir sprechen ja von einem Wildpilz im Falle des Pfifferlings, heute Pilze immer noch radioaktiv belastet sein können.
Unfassbar.
Und vor allen Dingen mit, ich glaube, es heißt Cäsium, ne? Es heißt nicht Cäsium wie Käse, ne? Cäsium.
Ich finde, Cäsium klingt irgendwie Cäsium richtiger. Ich weiß es
und
nicht.
Und tatsächlich, also der SWR schreibt dazu, dass nach diesem Super-GAU, der da in Tschernobyl passiert ist 1986, da war es vor allen Dingen die Angst vor radioaktivem Regen, der so die Leute so umgetrieben hat. Und es gab über Baden-Württemberg und Bayern und Brandenburg. 3 Tage nach diesem Super-GAU in Tschernobyl gab es eben heftige Regenfälle. Und bis heute ist dort eben dieses radioaktive Cäsium im Boden. So, jetzt ist es eben so, manche Pilzsorten aus Deutschland, die sind auch bis heute noch radioaktiv belastet. Bei Pfifferlingen ist das jetzt nicht so doll der Fall. Es gibt tatsächlich auch jährlich einen Bericht zu Pilzen, beziehungsweise der radioaktiven Belastung von Pilzen, vom Bundesamt für Strahlenschutz. Also die veröffentlichen jedes Jahr so, die Pilze sind, lass die mal stehen und die sind safe und so. Pfifferlinge sind tatsächlich nicht mehr problematisch. Und viele Pfifferlinge, die wir hier so essen, beziehungsweise die man bei uns so kaufen kann, die kommen aus dem Baltikum, also aus diesen ganzen Lettland, Estland und sowas, aus Polen und auch aus Belarus. Und der NDR sagt, aus Polen geht klar und aus Litauen zum Beispiel, Belarus jetzt nicht, habe ja gerade auch schon gesagt, das ist da an der belarussischen Grenze, dieses Atomkraftwerk gewesen. Da ist dann natürlich die Nähe zu diesem Reaktorunfall auch wirklich noch mal größer. Und es gibt jetzt wieder so eine Regel, Erwachsene sollten, und da kommen wir dann für mich finanziell auch an die Grenzen, regelmäßig
nicht mehr als 250 Gramm Pfifferlinge pro Woche essen, Kinder entsprechend weniger. 250 Gramm Pfifferlinge nicht regelmäßig. Ich sag mal, regelmäßig 250 Gramm Pfifferlinge pro Woche, pro Person, muss man sich auch erstmal leisten können.
Und muss man sich auch leisten wollen, ja.
Genau. Mhm. Und wenn man jetzt normal, also wenn man im üblichen Rahmen Pilze verzehrt, Verbraucherschutz Anke nimmt das Blaulicht wieder rein, dann ist es überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht problematisch und man muss wirklich, glaube ich, wahrscheinlich beim Röntgen mehr Angst vor radioaktiver Strahlung haben, als wenn man sich Pfifferlinge reinhaut.
Aber liebe Anke, vielen, vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Verbraucherhinweis.
Also halt einfach nicht aus Belarus essen. So alles, was so Polen, Baltikum, ist alles safe. So.
Ja, und halt, naja, also ich meine, das wird wirklich, glaube ich, eher selten passieren, dass man sich wirklich pro Woche mehr als 250 Gramm Pfifferlinge, das nee, ist schon nicht also wenig. Das
Pfifferlinge, ist nicht so wenig. Alles, wenn man schon ein Gemüse bzw. einen Pilz kauft, der im 100-Gramm-Bereich abgerechnet wird, dann weiß man, da hält man sich jetzt mal zurück.
Das meine ich, und ich meine diese Körbchen, wie viel ist denn in diesen längeren Körbchen drin? 500 Gramm?
Ja.
Das ziehst du dir ja auch nicht alleine rein.
Nein, also meistens
machst du diese 500 Gramm für mindestens 4 Personen.
Das schafft man ja auch gar nicht, weil wir haben ja in der letzten Folge über Umami gesprochen, in der Tomate. Im Pfifferling ist auch richtig schön viel Umami drin,
Pilze haben auch sehr gerne viel natürliches Glutamat.
Wir werden nicht Umami tauen, wenn es nicht eine Hausaufgabe gäbe.
Und es ist eine schöne Umami-Hausaufgabe.
Oh yes.
Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Also, natürlich gibt es was mit Pfifferlingen. Wir sind ja nicht wahnsinnig. Und wir haben vorhin ja schon gesagt, es gibt eine Hausaufgabe, wo nicht die Dreifaltigkeit aus Pfifferling, Speck und Sahne drin vorkommt, sondern wir machen eine andere magische Dreifaltigkeit. Und zwar Pfifferling, grüne Bohne und Tomate. Weil, damit haben wir ja quasi aufgemacht, überhaupt diese grundsätzliche Erkenntnis, der Pfifferling ist überhaupt gar kein Herbstgewächs, sondern ist ein Sommergewächs. Und naja, also er hat eine ähnliche Saison, also zumindest zeitweise gibt es Zeiten, wo es auch parallel grüne Bohnen und Tomaten gibt in einer hervorragenden Produktqualität. Mhm. Und wir machen eine richtig schöne Pasta mit grünen Bohnen, so ein bisschen geschmolzene Tomaten in der Pfanne. Okay. Ich liebe ja Bohnenkraut wirklich sehr. Und ich finde, das Bohnenkraut ist halt so, weil es auch so an the edge of Thymian ist, passt es super gut zum Pfiffi. Ich überlege noch, ob ich noch ein paar rote Zwiebelchen dran schmeiße. Auf jeden Fall schreibe ich euch ein sehr, sehr schönes Rezept, was man auch auf jeden Fall vegan ausbauen kann, wenn man möchte. Ansonsten, ich würde noch ein Stückchen Butter und vielleicht auch noch ein kleines bisschen kleinen Parmesan obendrauf servieren, aber das kann man ja dann auch möglicherweise weglassen, wenn man möchte.
Ja, und da gibt es ja auch wirklich ganz gute Alternativen mittlerweile.
Und das wird eine wunderschöne sommerliche Pfifferlings-Bohnen-Tomaten-Pasta. So richtig schön schlotzig. Also man brät die Pfiffis, man kocht parallel die Böhnchen ab mit ein bisschen Bohnenkraut im Wasser. Und dann holt man die Pfiffis aus der Pfanne raus und haut da eben seine Zwiebelchen und ein bisschen Knoblauch rein und dann die Tomaten. Und dann lässt man die Tomaten so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen schmelzen in der Pfanne. Löffelchen Nudelwasser natürlich dazu, Pfiffis wieder rein, Bohnen wieder rein.
Geil.
Dann wird das so richtig schön.
Würdest du da eher so eine kurze Pasta oder eine lange Pasta machen?
Ich würde eine kurze Pasta machen.
So eine.
Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal, wie hießen sie denn noch? Strozia Pretti möglicherweise? Die sind so
oder kurz, auch also
einfach eine kurze Pasta.
Oder eine Fusilli.
Oder eine Fusilli oder eine oder Penne.
Eine ganz ehrliche Verfalle.
Irgendwas, eine kurze Pasta. Was ihr da habt, einfach reinschmeißen. Wie gesagt, immer Löffelchen Magic Butter dran, um halt die Konsistenz so ein bisschen zu regeln. Und das ist eine fantastische kleine Sommerpasta. Liebe ich sehr.
Ich hau zwei Songs auf die Playlist, Jule.
Ja.
Und zwar habe ich einmal Daughter mit The Woods. Und dann habe ich Taylor Swift natürlich mit Out of the Woods, weil in den deutschen Wäldern sind auch nicht mehr so viele Pfifferlinge, wie das früher mal der Fall war. Selbst in Brandenburg
Pfifferling
wahrscheinlich.
Pfifferling stammt ja Out of the Woods auch.
Genau.
Und ich liebe diesen Song wirklich sehr. Von daher vielen, vielen Dank. Ich muss kurz ein bisschen schniefen. Ich habe dabei eine Band, also ich habe es wirklich im Rahmen der Recherche gefunden, mir hat beides sehr, sehr gut gefallen. The Dip ist eine sehr nette Band, die einen Song geschrieben haben namens Chanterelle, also wie der Pfifferling. Es ist ein Akustik-Song, ein bisschen, bisschen jazzig, funkig fand ich den. Und dabei kann man hervorragend sehr, sehr lange Pilze putzen. Und das andere ist wieder mit Gesang die Chanterelles mit dem Song Betty.
Leute, ihr könnt uns sehr gerne eine E-Mail schreiben. mail@umamitown.de. Ihr könnt uns nach wie vor wirklich gerne bewerten. Erzählt Leuten, dass es uns gibt. Darüber freuen wir uns. Und darüber freut ihr euch vielleicht auch, weil ihr dann feststellt, dass ihr Interessen mit Leuten halt hier mögt. Könnt ihr ein bisschen...
Omelette zum Beispiel.
Hör mal, wie ist dir denn das Umamitown-Omelette gelungen? Haben die Alten so schön vorgemacht? Das würde uns sehr freuen. Und nächste Woche wird es endlich mal wieder fruchtig hier.
Wir werden wieder ein paar kleine Süßmäuse, glaube ich.
Nächste Woche gibt es Brumme.
Es gibt, ja, nicht Plüschbrumme, sondern Brumme.
Es gibt Pflaumen.
Ja.
Und vielleicht guckt auch mal eine Zwetschge oder eine Mirabelle vorbei.
Oh, wenn wir Mirabellen kriegen.
Ja.
Vielleicht auch, aber mal gucken, also, eine kleine Rönneklode.
Über der nächsten Umami-Town-Folge steht Pflaume drüber. Und der Rest, der klärt sich einfach spontan.
Wir gucken mal, was im Körbchen liegt.
Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.
Ooh.